Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Wir haben das Evangelium gehört, lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich, schenke uns, dass wir recht bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr Gott, himmlischer Vater, gib, dass wir die Zeit, die wir hier haben, auf dieser Welt recht nutzen. Dass wir achten auf dein heilig Wort und auf deinen Willen, als auf ein Licht, das uns weist den Weg zum Himmel. Herr Gott, himmlischer Vater, lass uns nie vergessen, dass es eine ewige Verdammnis gibt und dass du uns davor erretten und davon erlösen willst durch deinen Sohn Jesus Christus. Du hast es bereits getan und dafür sagen wir dir Lob und Dank. Nun bitten wir dich, schenke uns deinen Heiligen Geist, dass er uns erleuchte auf diesem Weg zu dir, dass wir nicht abfallen, nicht müde werden und nicht den Glauben aufgeben. Herr Gott, himmlischer Vater, dies bitten wir nicht, weil wir es verdient haben, sondern allein um Jesu Christi willen, der uns ermuntert hat zu beten in der Gewissheit, dass du uns erhörst. Amen. Liebe Freunde unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, einige Bemerkungen zuvor. Der Tod kommt gewiss, aber ganz gewiss unpassend. Das ist nicht nur beim Motorradunfall so, sondern auch beim alten, lebenssatten Urgroßvater. Das ist der Lauf dieser Welt und da merken wir, wie sehr alles noch im Argen liegt. Wir kriegen den lästigen Stachel des Todes zu spüren, dies fatale Gift, dies Bitterkraut, dem sich unser ganzes Lebenwesen so heftig widersetzt, dem es sich mit aller Vitalität, die es aufbringen kann, entgegenstemmt und von sich schiebt. Dennoch gilt immer wieder, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so dahin müssen. Das merken wir. Das ist uns zutiefst zuwider. Dagegen bäumen wir uns auf. Darum ist Sterben so schwer und niemals Kinderspiel. Auch wenn manche es so darstellen, als wäre es ein Gnadentod, wie sie sagen. Das ist aber richtig nur ein Euphemismus. Zum anderen. In dieser unserer Welt, wo alles gleich gewalzt und egalitär ausgerichtet werden soll, scheint der Tod der große Meister der Gleichschaltung und Ebenbürtigkeit zu sein. Es bleibt sich doch scheinbar gleich, ob ich nun reich oder arm, glücklich oder betrübt, groß oder klein war. Am Ende komme ich in die 0815-Kiste hinein, Deckel zu, Erde drauf, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube, Schluss aus und vorbei. Das ist aber ein Kurzschluss. Das ist zu kurz gegriffen. Da steckt mehr dahinter. Und drittens, bei jedem Gleichnis Jesu müssen wir mitkriegen oder behalten, dass er es ist, der es erzählt. Das ist nicht nur irgendwie so eine Geschichte, sondern er offenbart so seinen Willen und seine Herrlichkeit. Er ist es, der erzählt. Wir müssen bedenken, wem er es erzählt. Hier erzählt er es den Pharisäern, von denen wir gerade vorher gehört haben, wenn wir im Kapitel vorangehen. Sie waren geldgierig und spotteten seiner. So steht es da. Also das ist die Zielscheibe, auf die Jesus dieses Gleichnis hin ausrichtet. Und dann ist es so, dass nicht jedes Gleichnis alles sagt, aber in diesem Gleichnis sind da drei Dinge, die möchte ich hervorheben. Erstens, Hier bei St. Lukas im 16. Kapitel geht es um zwei sehr unterschiedliche Menschen und Schicksale. Und das kennen wir. Das ist unsere Wirklichkeit. Es ist nicht alles egal. Es sind nicht alle gleich. Und es wird auch nicht so werden. Wir sind nicht alle nur Stühle nach einem Muster angefertigt. Da der reiche Mann, hier der arme Lazarus. Unterschiedlicher geht es wohl kaum. Um es vorwegzunehmen, wir, die wir hier in St. Paulus versammelt sind, sind wohl eher beim reichen Mann einzuordnen. Da passen wir wohl besser hin als beim armen Lazarus. Im Vergleich zu den Pharisäern damals, denen der Herr Jesus dieses Gleichnis erzählte, sind wir mehr oder weniger alle reich. Oder kann es nicht auch von deinem Leben heißen, er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Okay, nicht alle Tage, aber doch meistens und öfter oder wenigstens 50-50. Auch wenn dein Anzug nicht gerade aus Purpur ist und du lieber Baumwolle, Jeans oder Khaki als kostbares Leinen trägst. Der reiche Mann ist nicht unbedingt superreich wie Bill Gates oder Cyril Ramaphosa, das kannten sie damals noch überhaupt gar nicht, sondern eher so ein unabhängiger Gentleman, der auf den eigenen Füßen steht, sein Gehalt verdient und sein Auskommen hat, der eben selbstständig ist. Er kann kommen und gehen, wann er will, denken, was ihm passt und sagen, was ihm einfällt, trifft sich mit Freunden, feiert mit der Familie Geburtstag und geht dann und wann fischen und jagen. Das Ideal vom philosophischen Griechen, aber auch von den alten Römern und sogar der Deutschen klingt jedoch nach. Der nietzschische Herrenmensch bringt das wohl auf den Punkt. Der nach dem Motto lebt, tu Recht und scheue niemand. Dabei ist das gut und recht, was ihm als solches erscheint. Bei uns wohl so das typische Farmerideal, der auf seinem Land schaltet und waltet, wie es ihm gefällt, fast wie Gott in Frankreich. Ein gutes, erfülltes Leben. Wie sagt Vater Abraham, du hast dein Gutes empfangen in deinem Leben. Und wir ermahnen uns doch auch immer wieder, count your blessings. Denn wir sind doch reichlich gesegnet. Auf der anderen Seite ist da der arme Lazarus, regelrecht vor die Hunde gekommen, krank und am Boden, ein böses Los, so wie der verlorene Sohn. Er wartet auch, dass etwas von der Herren Tische fiel. Ein Bettler. Vielleicht kennst du auch solche Leute. Ich denke an Carmen Suchendorf, Head Girl in meinem Jahrgang. Dann drogensüchtig, zuletzt Parkwächterin. Keiner will sie mehr kennen. Jetzt tot. Oder Naledi, Pastorenfrau, drei Kinder, alkoholsüchtig, in Scheidung. Elend, krank, letzte Woche gestorben, allein im Krankenhaus. Das Telefon war all, was übrig war. Keiner in der Familie wollte sie mehr kennen, nicht mal die Geschwister. Du weißt doch, Alkoholiker, vielleicht AIDS, bestimmt ausgestoßen. Selbst ihre Beerdigung bleibt eine Mission. Wer weiß, wo sie ihre letzte Ruhe findet. Bestimmt nicht auf einem Ehrenplatz. Kein Mausoleum, kein Denkmal. Werden die Engel sie in Abrahams Schoß tragen? Oder der junge Junkie da bei uns in Murrayfield. Die Eltern leben in Willows. Er fallen by the wayside, haust in den Abwasseranlagen. Keine Hunde, aber ein Radio hat er. Ab und zu ein Kostpacki. Plenty Elend. Es ist überdeutlich. in Wind und Wetter draußen. Dreckig und nicht nur die Situation. Seinen Namen kenne ich nicht. Wie lange er wohl noch so leben kann? 10, 20 Jahre? Sein Vorgänger, manche von euch erinnern sich vielleicht an ihn, auf dem Weg zum Pastorenhaus, diese elendige Kreatur in Plastik gewickelt, von Dreck stopfend, Stompis rauchend, oft 5 zur gleichen Zeit, hat keine 15 Jahre überlebt. Haben die Engel ihn in Abrahams Schoß getragen? Hat ihm jemand bei seinem letzten Atemzug im Namen des Herrn und Heilandes zugesprochen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein? Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Du bist mein, ich bin dein. Oder siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Deine Sünde und Schuld, alles vergeben, um Christi willen. Oder war ein Mann allein, weggestoßen? Futsäckjöpfölchut. Zweitens, da gibt es einen Zehnwechsel hier im Gleichnis Jesu. So wie eine, Jesus schiebt den Vorhang beiseite und lässt uns nun ins Jenseits blicken. Das, was uns allen eigentlich verborgen ist. Metaphysik. Die Dinge, die eigentlich nur die Theologie weiß, weil Gott sie uns offenbart. Über Anfang und über Ende, über Herkunft und Ziel unseres Lebens. Das ist, warum das Leben ohne die Theologie so leer bleibt. Weil sie über diese Dinge nichts weiß. Kraft der Biologie oder Physik oder Chemie, die kann darüber keine Auskunft geben. Es ist beinahe so wie Dante Alighieris göttliche Komödie, nur unendlich viel authentischer und deswegen auch unendlich viel glaubwürdiger, was Jesus hier erzählt. Das ist nicht nur ein Szenenwechsel, sondern da gibt es auch einen Rollentausch. Da ist nun der arme Lazarus im Himmel, gut aufgehoben und in Fried und Freud. Doch der reiche Mann, abgestürzt in den Ort der Qual, im lodernden Feuer und leidet große Pein. Also nach dem Tod ist offensichtlich noch nicht alles aus und vorbei. Es ist eben nicht das große Nirvana, die große Stille und die selige Ruhe, nach der wir uns oft sehnen. Nein, es ist vielmehr ziemlich ähnlich, nur in erhöhter Potenz und Schlagkraft. Es kommt nicht nur auf das ruhige Ende ein, dass man eben selig eingeschlafen ist, womöglich noch mit einem Lächeln auf den Lippen oder so, sondern darum, dass ich vor Gott bestehen kann und ins Himmelreich eingehe, zur ewigen Freude und Seligkeit und eben nicht in der Hölle lande, im ewigen Verderben. Das ist, worauf es wirklich ankommt. Und das entscheidet, ob unser Leben gut ausgeht oder nicht. Es geht eben nicht nur darum, dass ich hier so eine tolle Zeit hatte. Loads of good fun. Und alle überzeugt sind und laut singen, what a jolly good fellow. Da helfen nicht mal 5 Brüder und auch keine 5 Schwestern. Da hilft alleine was? Gottes Gnade und Vergebung. Seine Rettung, seine Erlösung, seine starke Hilfe aus der letzten Not und gar dem ewigen Tod. Ohne Jesus Christus geht da gar nichts. Er allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater in den Himmel und zur Seligkeit als durch ihn und mit ihm und in ihm. Wir können da nicht über den garstigen Graben springen. Dazu hilft der ganze Reichtum dieser Welt nicht. Alles Gold und Silber reicht nicht aus. Allein das teure Blut Jesu Christi. Das macht uns rein von aller Sünde und Schuld. Das macht würdig und recht, billig und heilsam. Das macht bahnfrei, das stärkt und erhält zum ewigen und seligen Leben. Seht, da geht der strafende Todesengel vorbei. Und da kommt der Gnadenengel mit seinem Trost und trägt uns heim. Es gibt nicht so etwas wie eine Apokatastasis Panton, die Seligmachung aller, sondern nach dem eindeutigen Wort unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, deswegen hat er ja so eindrücklich zur Buße und Umkehr gerufen, gibt es ein zu spät und ein zuletzt, dann, wenn getrennt wird zwischen links und rechts, zwischen Böcken und Schafen, zwischen denen, die in den Himmel und denen, die zur Hölle kommen. Dort, wo es nur noch Heulen und Zähneklappern gibt. Das ist kein Witz. Das ist so todernst, dass ich das am liebsten jeden von euch auf das Herz drücken würde. Das ist gültig in alle Ewigkeit. Und Ewigkeit, du Donnerwort, du wärst so lang. Dagegen ist alles andere zeitlich und kurz. Da gibt es dann kein Hin und Her mehr. Kein, ich gehe mal eben rüber. Kein wunderbares Hinüberwechseln oder Austauschen oder ich für dich oder du für mich. Kein Emporrangeln, kein Rauskommen. Aber es gibt auch kein Rausfallen und Abstürzen mehr. Das ist dann das Finale. Wir kommen zum dritten und letzten Teil aus diesem Gleichnis. Was gibt es zu tun? Seht, der reiche Mann in seiner Pein, dem fallen dann all die Dinge ein, die eigentlich hätten noch getan werden müssen und die jetzt getan werden sollen. Geh und sag es meinen Brüdern. Wenn er denn schon nicht mir hilft, dann soll er denen helfen, weil sonst kommen die auch noch hierher, die sind nämlich auf dem besten Wege in die Hölle und ins Verderben. Die müssen gewarnt werden. Seht, und das ist heute doch auch ganz genauso. Da kommen die Leute mit, was weiß ich für Plänen, was gebaut, was getan, was gemacht werden müsste, damit das Reich Gottes auf Erden gebaut wird. Der Plan des reichen Mannes ist, lass doch einen von den Toten auferstehen. Dann werden sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier im Gleichnis sagt Abraham, nein, das werden sie nicht. Sie haben Mose und die Propheten. In Wirklichkeit ist ja Lazarus von den Toten auferstanden. Nach 4 Tagen, als er schon stank, ist er ja vom Grab auferstanden. Jesus hat ihn rausgerufen. Und haben die Pharisäer ihm geglaubt? Die, die ihren Spott mit ihm hatten? Nein, sie kamen zusammen und suchten, wie sie ihn umbrächten, weil viele folgten ihm nach. Also Abrahams Warnung oder Abrahams Einsicht wurde bewahrheitet. Es hat nichts genützt, dass der Lazarus aus dem Grab rauskam, dass der Jüngling zu Nein vom Tode auferweckt wurde oder die Tochter des Jairus. Immer wieder hat Jesus es deutlich gemacht. Und er selber stund auf am dritten Tage. Und die Menschen hatten ihren Spott. Sie sind voll süßen Weins. Oder was sie sonst über die Kirche so sagen. Ja, unser Jesus Christus, der tut, als er aufersteht von den Toten, da tut er aber auch nicht so, jetzt guckt mal alle her oder so. Was macht er? Er fing an bei Mose und den Propheten und legte es ihnen aus, wie es sich verhalten hatte. Das heißt, er hat eigentlich mit ihnen Bibelstunde gehalten, Theologie getrieben, mit ihnen Gottes Wort studiert, das Alte Testament, Gottes Wort durch Mose und die Propheten. Und er hat ihnen gezeigt, wie es sich verhielt. Und sie sagten, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Wir sind in der gleichen glücklichen Lage, dass wir Mose und die Propheten haben. Seit Kindesbein wissen wir, was geschrieben ist und dass es auf Jesus Christus weist. Von Anfang an zeigt er immer wieder auf den, der kommen soll und uns endgültig erretten. Dass wir eben nicht verzagen. Wegen dieser Zeit leiden, sondern dass wir wissen, das Beste kommt noch. Die ewige Herrlichkeit. Carpe diem, nutze die Zeit. Es kommt die Zeit, da niemand mehr arbeiten kann. Noch ist es Zeit, Gottes Wort zu hören, Sonntag für Sonntag. Zu Hause in den Andachten, wenn wir unseren Kindern dann Katechismus beibringen. Was gibt es alles für Mittel und Wege? The Lutheran Study Bible. Wunderbare Online-Kurse. Habe ich meine Arbeit verloren? Vielleicht gibt mir das mehr Zeit, in der Bibel zu studieren, Theologie zu lesen. Gottes Wort, das, was ich schon als kleines Kind gelernt habe, heilig halten, gerne hören und lernen. Nicht jeder hat das Vorrecht, vollzeitig Theologie zu studieren, aber vielleicht habe ich im Ruhestand endlich Zeit. Nach heutigen Berechnungen ist das manchmal ein Drittel unseres Lebens. Wir haben in dieser Gemeinde das Vorrecht, viele Pastoren zu haben. Wir können mit anderen sprechen. Wenn ich nicht so gerne lese, vielleicht kann ich mit ihnen darüber reden. Auf jeden Fall gilt, wer Ohren hat, der höre. Und er fing an bei Mose und den Propheten und zeigte ihnen alle die Schätze, die Gott uns offenbart hat. Und Luther sagt, nach einem Leben, das nun reichlich in der Theologie getränkt war, wir sind Bettler, wir können es niemals ausschöpfen. Aber auch das wird dem Himmel besser, wenn wir endlich bei seinen Engeln sind. Amen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht zum tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, behüte und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen und seligen Leben. Amen.